Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. In unserer neuen Miniserie werfe ich einen Blick auf Unternehmen, die ja mit rasanter Dynamik wachsen, sozusagen Scale-Ups und Start-Ups, und die sozusagen in ihrer täglichen Arbeit einfach immer mit Veränderungen konfrontiert sind. Und wir wollen verstehen, wie es ihnen gelingt, Innovation, Tempo und Stabilität in Einklang zu bringen und wie es daraus sozusagen auch einen nachhaltigen Wandel etabliert. Und vielleicht können wir auch darüber was lernen, wie wir sozusagen grundsätzlich mit Veränderung und Komplexität umgehen. Und heute freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Alexander Igelmann. Er ist Mitgründer und CEO von Litrotech. Das ist ein Deep-Tech-Unternehmen aus Bochum, also aus dem Ruhrgebiet, hat weltweit eine einzigartige Technologie entwickelt, die Halbleiterproduktion revolutioniert. Und ja, mit Laser- und Liquid-Verfahren lässt sich so sozusagen Mikrochips sehr, sehr präzise, effizient und nahezu schadenfrei vereinzeln. Und das ist ein ganz, ganz hoher Innovationsgrad für die Branche und auch super einmalig. Und das ist total spannend. Wir haben uns kennengelernt im Scale-Up-NRW-Programm. Ist sozusagen auch mit seiner Unternehmung dabei. Und Alex, er hat unterschiedliche Sachen studiert, war unter anderem auch bei der Ruhr-Universität Bochum dabei, war eingestellt, weil das sozusagen ein Projekt war, kennt sich unheimlich gut aus im ganzen Kontext Finanzen, hat da sozusagen auch Erfahrung gesammelt über einige Jahre in der Finanzbranche und ja, ist zu viert gegründet, das finde ich auch immer ganz spannend. Und ja, mit seinen drei Mitgründern ist ein stetiges Wachstum bei Litrotech sozusagen zu verbuchen. Das ist total spannend, auch als Außenstehender zu sehen, wie toll ihr wächst und wie toll ihr sozusagen auch Innovation nach vorne schiebt in dem Markt. Das habe ich auch ganz freudig beobachtet in eurer letzten Finanzierungsrunde, dass da einfach ganz, ganz viele tolle große Unternehmen einfach an die Idee und auch an das, was ihr leistet, glaubt und einfach Lust habt, euch da weiterhin zu unterstützen. Und ja, ich spreche mit Alex einfach über auch Veränderung und wie man sozusagen auch im Gründerteam mit Veränderung umgeht. Gibt es da vielleicht so bestimmte Führungsprinzipien in der Hightech-Umgebung, die vor allem dazu beitragen, dass es irgendwie ja funktioniert und dass es auch vielleicht so eine gute Balance zwischen der Agilität auf der einen Seite, Fokus und auch menschlicher Führung andererseits gibt. Und Alex, herzlichen Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns teilst.
Ich freue mich, dass ich dabei bin.
Und ich hatte mir auch so im Vorfeld überlegt, das ist total spannend. Ich habe häufig irgendwie mit Unternehmen gesprochen, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und das ist ja das Spannende, dass im Bereich sozusagen der Scale-Ups einfach extrem hohe Geschwindigkeit ist und eine permanente Veränderung da besteht. Und für viele junge Unternehmen ist es einfach irgendwie auch Herausforderung, weil die starten immer mit viel Energie, mit hoher Innovationskraft. Und da beobachte ich manchmal, dass es einfach auch herausfordernd ist, diese Energie zu halten, auch gerade wenn man wächst, ohne quasi so in operative Routinen zu verfallen. Und ja, wie gelingt dir oder euch diese Balance zwischen Agilität auf der einen Seite und Stabilität auf der anderen Seite?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und also die Energie und Innovationskraft, ich glaube, die muss einfach intrinsisch da sein. Also wer grundsätzlich irgendwie Energieschwierigkeiten hat oder Motivationsprobleme, ich glaube, diese Person würde gar nicht erst auf die Idee kommen zu gründen. Aber auf jeden Fall stimmt es, dass die Energie immer hoch sein muss. Und manchmal ist sie natürlich ein bisschen niedriger und manchmal ist sie höher, das merkt man schon auch. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das einfach so eine Energie, die innen drin ist. Also die kann ja auch gar nicht von woanders kommen. Und man hat einfach Spaß. Das ist auch aus vielen Gründen. Einerseits, also ich finde es immer total spannend, dass mein Job sich gefühlt alle 6 bis 12 Monate ändert. Also ich war irgendwie von Buchhalter für ein Förderprogramm im Grunde in dieser Firma bis hin zu der alle Culture-Interviews führt und dann irgendwie vor versammelter Mannschaft die All-Hands-Meetings leitet. Also und alle 6 Monate holt man sich ein neues Projekt. Also das ist irgendwie, das ist das, was mir Energie gibt. Ja, immer diese Abwechslung, aber auch die Tatsache, dass du hier weißt, was du machst. Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, wie viele Startup-Leute. Du siehst Wert und auch direkt Veränderungen mit deinen Aktionen im Verhältnis zu großen Firmen, wo du das erst vielleicht nicht so siehst, wo du das Gefühl hast, dass du viel mehr von anderen kontrolliert wirst oder so, oder zumindest weniger Freiheiten hast in dem, was du tust. Ja. Und natürlich auch Ideen vielleicht gar nicht umgesetzt werden, weil sie durch 8 Hierarchiestufen müssen. Und hier ist das so, hier kann jeder sein oder ihre Ideen umsetzen. Und klar, liegt natürlich an der kleinen Firma, dass dann die Hierarchiestufen schneller durchgerassert werden. Aber ich für meinen Teil gebe auch Leuten immer genug Eigenständigkeit, dass sie gar nicht mehr mit mir gewisse Dinge kontrollieren müssen. Ne? Und ich glaube, das macht einfach aus, macht einfach Spaß.
Ja, und das kann ich auch super unterstreichen, auch so diese Energie unter den Gründern, dass man einfach irgendwie für die Idee, die man hat, für die Innovation, die man nach vorne schieben möchte, irgendwie brennt. Was ist so deine Beobachtung? Ihr seid ja nicht mehr zu viert, ne? Ihr wächst ja sehr stark, ihr werdet sozusagen auch in den nächsten Monaten noch weiterhin wachsen. Wie kannst du das irgendwie übertragen, also diese Energie auf die Mitarbeitenden, die quasi sich mit der Idee sozusagen verbinden und Lust haben, da mitzuwirken, aber was hast du da so erfahren oder wie gelingt es dir, dass die Mannschaft quasi, mit der ihr unterwegs seid, auch die eine ähnliche Energie hat, um sozusagen auch immer wieder mit den Veränderungen und Dynamiken irgendwie gut klarzukommen?
Ja, da fallen mir jetzt spontan 4 Dinge ein. Wahrscheinlich ist es auch nicht alles, aber erstens, wir prüfen das schon direkt im Bewerbungsprozess. Also egal welche Position, zum Schluss mache ich ein Culture-Interview mit jedem Kandidaten, jeder Kandidatin, wenn die durch alle Sachen durch sind. Und da sind auch Leute schon durchgefallen. Und da prüfe ich, ob eben diese Energie da ist. Also wir sagen dazu gerne die Whatever-It-Takes-Attitüde. Also hat diese Person den Willen, auch mal durch Widerstände durchzugehen und Dinge zu erreichen. Das ist der erste Schritt. Dann der zweite ist, glaube ich, dass wir mit einer coolen Technologie arbeiten. Also vor allem die IngenieurInnen werden dadurch, glaube ich, sehr, sehr energiegeladen, weil das einfach was komplett Neues ist. So keiner hat das bislang gemacht. Das ist der zweite Punkt. Und es ist irgendwie auch einfach sexy, die Sachen zu sehen. Ja, weil wir haben da 2x2x2 Meter Würfel stehen und die haben wir selber mit unseren eigenen Händen gebaut. Also es ist schon verrückt, sich das vorzustellen. Das ist der zweite Punkt. Ich glaube, der dritte Punkt ist, man lebt es auch einfach dann Tag für Tag vor. Also ich habe richtig Lust, also jeden Tag, den ich herkomme, habe ich Lust und ich mache auch Späßchen mit allen und ich glaube, diese Energie wird dann einfach, also wenn ich jetzt hierher käme und total müde wäre und keine Energie hätte, ich glaube, das wäre auch ansteckend. Also und ich glaube, das vierte ist, die meisten Leute, also wenn jetzt hier ein Kandidat kommt, die haben danach richtig Lust, mit allen hier zusammenzuarbeiten, weil alle diese Energie dann auch haben. Und deswegen ist auch der erste Schritt so wichtig. Ja, du musst eigentlich gucken, haben diese Leute das Potenzial, diese Energie auch weiterzutragen. Und wahrscheinlich kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Ach, die Anteile habe ich zum Beispiel vergessen. Ja, jeder hat da hier auch, der Vorteil dabei ist, Anteile. Und entweder du wirst dann durch die Technologie motiviert oder eben auch quasi finanziell angereizt, weil der Erfolg der Firma ist der Erfolg aller bei uns.
Ja, das ist toll. Und ich glaube auch, was du gesagt hast am Anfang, fand ich auch total spannend, nämlich zu sagen auch, jeder hat den gleichen Fokus, denn ich mache einen Unterschied, also das Thema Effekt zum Beispiel, also jeder spürt die Einflussmöglichkeit auf die Zielerreichung, ne? Und dass das sozusagen auch von dir, auch in Vorstellungsgesprächen einfach auch verlangt wird, sich zu positionieren und Eigeninitiative zu zeigen für den jeweiligen Bereich, in dem die Person eingestellt wird. Und ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz toller Hebel ist. Hast du denn für dich mal in der Unternehmensgeschichte so beobachtet, dass Mitarbeitende von dir auch in so eine Change-Müdigkeit gekommen sind, weil die gesagt haben, boah, also der Alex und die ganzen Gründer, was die immer, die schieben ja nur an und da geht's ja so ab und ich muss mich mal ganz kurz mal ausruhen und so und ich habe gar keine Möglichkeit, also ich überspitze das jetzt mal, aber gibt's so Phänomene, die du mal beobachtet hast in deiner Unternehmensgeschichte?
Ja, sehr gute Frage. Also ich weiß nicht, ob ich das Change-Müdigkeit bezeichnen würde. Ich glaube, alle, die hier sind, die haben schon Lust auf diese Entwicklung der Firma. Also in dem Change sehe ich gar keine Müdigkeit. Da arbeiten ja alle auch darauf hin, dass es wächst. Was vielleicht ab und an auffällt, ist, dass es der einen oder anderen Person vielleicht ein bisschen schwieriger fällt, mehrere Prioritäten, die alle irgendwie gleich wichtig sind, zu jonglieren. Also dass wir da als Führungskräfte aufpassen, dass wir quasi einer Person immer nur eine Top-Prio geben, dass die Person sich darauf fokussieren kann. Das ist schon mal aufgefallen. Aber ich glaube nicht, dass das diese Veränderungsmüdigkeit ist, sondern das ist dann eher irgendwie so dieses zweigleisig im Kopf fahren. Und meine Taktik ist dann einfach, okay, dann gibt man halt, man kann natürlich 100 Top-Prios sowieso nicht haben, aber man hat irgendwie 4, 5, 6, 10, ich weiß nicht.
Ja.
Und dass eine Person halt immer sagt, okay, das ist jetzt deine eine Top-Prio, egal was kommt, du ordnest es dem runter und wenn eine andere Prio genauso wichtig ist, dann gibt man diese Top-Prio halt einer anderen Person. Das ist vielleicht so mal eine Sache, die mir aufgefallen ist, aber jeder, der hier ist, hat auch Lust auf diese Veränderung und versteht dann auch, und das ist, da kommt natürlich auch Kommunikation in den rein, manche Veränderungen sind vielleicht negativ in der Hinsicht, dass zum Beispiel Prozesse eingeführt werden und dadurch Dinge langsamer werden.
Ja.
Aber auch da sieht man, also mit Kommunikation kann man sehen, warum man das macht und dass es für die Firma dann doch positiver ist, wenn gewisse Dinge geordnet laufen, auch wenn sie dann langsamer laufen. Aber das ist natürlich ein bisschen nervig, ne, dass man sowas machen muss. Aber es geht auch nicht anders. Aber klar, da kommt manchmal so ein Ding rein und sagt, ah, als wir irgendwie zu viert waren oder so, da hatten wir diesen Prozess nicht nötig, da gingen Dinge schneller. Aber das ist ja auch ganz normal und ich glaube, da muss man halt mit Kommunikation dann allen Leuten klar machen, warum das so ist und warum es trotzdem gut für die Firma ist. Und dann hat man wieder dieses große Ganze und ich glaube, dann ziehen auch alle wieder mit.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist auch ein ganz ein toller Punkt, den du da erwähnst. Auch was du gerade gesagt hast zum Thema Prioritäten setzen. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, der, wenn der gut gesetzt ist, und ich finde das sehr gut gelöst, wenn du sagst, naja, jeder Mitarbeiter hat so seine Top-Priorität, an der er arbeiten sollte oder die er begegnen sollte, hilft dann einfach auch nochmal mit diesen ganzen Anforderungen, die einfach da sind und den ganzen Herausforderungen irgendwie besser klarzukommen. Also ne, ich glaube, Veränderungsmanagement gelingt immer dann am besten, wenn man die Prioritäten klar hat, was ist jetzt klug zu fokussieren, weil man sozusagen permanent irgendwie auch ganz viele andere Sachen machen muss. Und ich glaube, dass das sehr klug ist, auch in Kombination mit einer Transparenz, dass man sozusagen auch irgendwann eine Größe hat, dass man irgendwie nicht mit allen jeden Tag über jegliche Veränderungen sprechen kann und dass man das sozusagen auch so ein bisschen automatisieren sollte oder darf. Welche Bedeutung, weil das häufig so im Veränderungsmanagement auftaucht, bedeutet für dich so das Thema psychologische Sicherheit in der Veränderungskultur? Also ist es für euch interessant oder toll oder strahlt das sozusagen positiv in die Unternehmenskultur ein, wenn ihr zum Beispiel wie jetzt letztens eine gute, tolle, große Finanzierungsrunde war und alle wissen, hey, das Gehalt läuft weiter, der Company geht's gut, wir sind auf Wachstumskurs. Oder hat das gar nicht so eine Bedeutung, sondern es geht dann eher um, weiß ich nicht, individuelle Förderung oder Übergabe von Verantwortung. Also welche Rolle spielt so für dich das Thema psychologische Sicherheit?
Ja, ich glaube, jeder, der vielleicht mal in irgendeiner Weise mal unsicher war, weiß, wie schlimm das ist, wenn diese Sachen eintreten, wenn man irgendwie nicht genau weiß, was jetzt passiert oder so. Ist natürlich im Startup, glaube ich, automatisch hat man ein bisschen weniger Sicherheit als in einer großen Firma, weil immer auch dieser Runway irgendwann halt zu Ende ist, solange man unprofitabel ist.
Ja.
Und Zum einen will ich natürlich, dass alle Mitarbeitenden das wissen. Also zum Beispiel, wenn Leute dazukommen neu, dann sage ich auch, wir haben Runway bis zu dem Zeitpunkt. Und es kann theoretisch passieren, dass ich danach keine Finanzierungsrunde finde. Worst case ist aber, du hast dann hier 2 Jahre Berufserfahrung gesammelt, die übrigens wie Hundejahre zählen. Also du kannst dann 14 Jahre gefühlt, hast du dann irgendwie Erfahrung, weil das einfach nicht alles so schnell geht. Und dann kannst du mit diesen 2 oder 14 Jahren kannst du einen neuen Job finden. Und das ist dann das Schlimmste, was dir passiert. Also so schlimm klingt das ja auch nicht. Aber ich will schon, dass die Leute auch wissen, dass diese Unsicherheit da ist, damit sie nicht überrascht werden. Und damit sie natürlich auch, also ja, ich weiß nicht, vielleicht korreliert auch akzeptieren, dass es diese Unsicherheit gibt, ein bisschen mit Risk-Taking und Innovationskraft. Ja. Aber ich fände es einfach unfair, den Leuten zu sagen, du wirst hier bis in die Rente in dieser Firma sein, wenn ich weiß, mir geht das Geld in 2 oder 3 Jahren aus, solange ich nicht nur eine Finanzierungsrunde finde. Also ich sage natürlich dann auch, ich finde die und ich meine, es wird uns keiner hängen lassen, aber von daher, ich induziere automatisch so ein bisschen Unsicherheit rein, um den Leuten klarzumachen, dass das hier eben ein bisschen anders ist. Aber im Day-to-Day ist das, glaube ich, extrem wichtig, ja. Und dass man da, ich glaube, da kann man auch nur mit Kommunikation arbeiten, weil das musste ich auch erst lernen. Also ich bin, glaube ich, relativ resilient in vielen Punkten. Das heißt aber nicht, dass das alle so sind. Und wenn ich natürlich alle so, wie ich mich selber behandeln würde, alle anderen behandle, dann behandle ich wahrscheinlich viele Leute nicht richtig. Und das habe ich halt auch gelernt. Das heißt, ich gehe aber auch mit je nachdem, wer mich wie braucht, gehe ich auch mit Leuten anders um. Und das muss man aber, glaube ich, lernen, weil das kriegt man auch in keinem Managementkurs so richtig beigebracht. Vor allem nicht, wenn man dann irgendwie 5 verschiedene Leute im Team hat und dann erstmal merkt, wie fein die Unterschiede auch sind und wie man vielleicht den einen anders anpackt als den anderen.
Ja, also auch
Ja.
finde ich ein ganz toller Punkt, auch dass du selber sagst, das sind so für mich auch persönliche Lernkurven, die ich hatte, zu gucken, was macht den Einzelnen besonders und was zeichnet den auch aus. Und das ist auch so meine Beobachtung, wenn ich mir die Teamarchitektur ansehe von Teams, auch mit unterschiedlichen Werten und Passionen, dass auf der einen Seite die Herausforderung ist, sich gegenseitig auch darin zu sehen und auch zu akzeptieren, dass man auch irgendwie anders tickt. Und auf der anderen Seite aber auch zu verstehen, dass gerade die Unterschiedlichkeit in den Ausrichtungen, in den Persönlichkeiten, in den Dingen, die mich sozusagen interessieren und die mich sozusagen intrinsisch motivieren, was sehr, sehr Kluges ist, also was sehr Kostbares ist, nämlich für Innovation und für Geschwindigkeit und für Resilienz gegenüber äußeren Einflussmöglichkeiten. Und das, ja, finde ich total schön, dass du sagst, auch diese persönliche Beziehung zu den Mitarbeitenden zu verstehen, was braucht die Person gerade in der Veränderung, ja, auch total gut. Also das finde ich total schön, dass du das sozusagen auch siehst und das dann auch so ein Stück weit dann auch vorlebst. Und so würde ich, also habe ich dich auch kennengelernt, auch so ein Stück weit das auch in die Erwartung formulierst, wenn du mit Menschen arbeitest. Also ne, so sei bitte individuell und guck auf die Bedürfnisse deiner Kooperationspartner so. Und finde ich stark. Im Startup- und Scale-Up-Umfeld, du hattest das ja auch gerade schon angesprochen, Alex, naja, da hat man so einen Unsicherheitsmoment. Also das schwingt mit und du bist transparent bei der Einstellung und sagst, naja, wir wachsen total gut und wir haben tolle Partner und ne, die lassen uns nicht fallen, sondern die glauben an die Idee und wir sehen ja auch, dass wir einen guten Marktfit haben, weil ne, Produkte funktionieren, wir können sozusagen stark wachsen. Und trotzdem ist es ja so, dass man im Scale-Up Bereich jetzt nicht von einem Sonnenbogen in den anderen springt, sondern man hat auch mal so Dellen. Und da würde mich einfach so interessieren, Alex, wie macht ihr das? Also wie geht ihr in den Veränderungsprozessen damit um? Also wenn es nicht nur nach oben geht, sondern manchmal, das gehört halt dazu, Leben ist sozusagen immer wie so ein Herzschlag, es geht hoch und geht runter, da ist einfach viel Bewegung. Meine Beobachtung auch als Gründer ist, dass diese Ausschläge nach oben und diese Ausschläge auch nach unten einfach im Scale-Up- und Startup-Bereich einfach irgendwie viel, viel größer sind als in so normalen Companies. Da ist also eine höhere Dynamik. Und kannst du uns vielleicht da verraten oder mir, wie geht das und wie macht ihr das? Oder ist es eher so, dass das bei euch nicht der Fall ist und dass ihr von Sonnenbogen zum von ja, Sonnenschein und umgeben seid und nie solche Phasen habt? Das würde mich aber schon wundern.
Ja, gibt's auf jeden Fall und ich stimme dir auch vollkommen zu. Es ist in einer viel höheren Amplitude als bei jedem anderen Job außerhalb von einem Startup.
Ja.
Seitdem ich ein Startup habe, erwische ich mich im Privaten immer wieder, wie ich denke, not my biggest problem. Also mich schockt im Privaten fast gar nichts mehr, weil du hier irgendwie alle paar Jahre mit quasi dem nahenden Ende der Firma konfrontiert bist, wenn die Finanzierungsrunde noch da ist. Und da ist natürlich, glaube ich, die Frage, ob das eher so von wo der Stress kommt. Also wenn der jetzt zum Beispiel von außen kommt, und ich bin quasi der den Stress mitbekommt, sagen wir mal Finanzierungsrunde, dann ist das auch mein Job, da so ein Druckregenschirm zu sein für alle anderen in der Firma. Und ich muss jetzt nicht jedem, also ich hatte auch Nächte, wo ich dann irgendwie nicht so gut geschlafen habe, wenn irgendwie was Stressiges da war, irgendwelche Verhandlungen, oder irgendwie der Investor hier noch nicht zugesagt hat oder da abspringt, wie auch immer. Und das sage ich dann natürlich nicht in dem gleichen Detailgrad direkt am nächsten Tag irgendwie sofort allen weiter und gebe die gleiche Amplitude mit, sondern ich gucke erstmal, dass ich das vielleicht irgendwie gelöst kriege. Und wenn es halt gar nicht geht und das irgendwie ein Problem ist, das ich auch nicht lösen kann oder irgendwo Hilfe brauche, dann hole ich mir die auch. Aber wenn die Amplitude irgendwie von minus 10 auf plus 10 steigt, gebe ich vielleicht minus 5 und plus 5 maximal weiter, egal was ist. Weil ich das Gefühl habe, so, das ist irgendwie meine Aufgabe, so ein bisschen so ein Dämpfer zu sein. Und klar würde ich aber, wenn ich wüsste, jetzt die Firma geht irgendwie pleite, also wenn es wirklich so dieses minus 100 wäre, dann müsste ich das natürlich irgendwann weitergeben und auch zum richtigen Zeitpunkt, das ist ja auch rechtlich etc. Und das ist ja dann auch fair. Aber ich gebe bestimmt, also ich gebe nicht, das ist meine Art, ich gebe nicht jeden Ausschlag direkt weiter, wenn ich erstmal gucke, dass ich den vielleicht gelöst kriege, auch um den Leuten auch nicht die Kapazität zu geben, an die Sachen zu denken, an die sie halt denken müssen und ihre tägliche Arbeit zu machen. Das ist das eine. Und ich glaube, wenn so ein Ausschlag von innen kommt, also Unzufriedenheit wegen zu viel Stress, zu viel Arbeit, irgendwie zu, wie auch immer, wir haben da so alle zwei Wochen eine Umfrage, die wir in unserem All-Hands-Meeting machen. Ja. Und da erkennt man dann halt auch die Ausschläge, sagen wir mal, für Unzufriedenheit, unmotiviert oder Überlastung. Und das ist natürlich eine andere Sache. Da geht man natürlich sofort rein und fragt und versucht, das sofort zu lösen. Und dann nehme ich das vielleicht sogar, mache ich mir sogar einen höheren Ausschlag daraus, als es eigentlich vielleicht die einzelne Person sieht. Also dann bin ich im Gegensatz nicht ein Dämpfer, sondern irgendwie ein Beschleuniger damit, weil ich mir denke, okay, wo kann das hinführen, wenn es irgendwie schlecht läuft? Aber dann ist es natürlich eine andere Sache. Dann spreche ich halt mit den Leuten, wenn sie auf mich zukommen. Also natürlich bei uns diese Umfrage alles anonym. Also ich weiß nicht, wer das sagt. Aber wenn dann jemand ein Problem hat, dann versuche ich es mit den Leuten zu lösen. Das ist dann die andere Seite.
Und auch dieses Thema nah dran sein, ne? Also über so ein Instrument macht auf meiner Perspektive auch total Sinn, also so einen Pulscheck zu haben oder eine gute Sensorik, weil mit wachsender Anzahl der Mitarbeitenden ist einfach sozusagen die Direktheit des Austausches einfach immer herausfordernder und auch nicht sozusagen die Hauptaufgabe von dir in deiner Rolle. Und trotzdem ist es natürlich total spannend, immer wieder nah dran zu sein, weil jeder seinen Beitrag für den Erfolg der gesamten Organisation leistet und jeder sozusagen dann auch ohne inneren Blockaden arbeiten sollte. Hast du für dich auch gemerkt, so welche Bedeutung auch Führung oder auch Teams haben oder wie sozusagen auch Führung und Teams durch Veränderungen navigiert werden können? Oder was sind so da deine Learnings? Weil ich einfach da beobachte, dass einfach auch so die Art und Weise, wie geführt wird und auch die Art und Weise, wie Zusammenarbeit definiert wird in der Organisation, durchaus auch positiv einzahlt auf ein gesundes, adaptives Veränderungsmanagement. Aber wie ist das bei euch in der Organisation? Was beobachtest du da als Gründer?
Also keiner ist, glaube ich, als Führungsperson direkt geboren. Das muss man irgendwie alles anlernen. Also vielleicht hat man die eine oder andere Charaktereigenschaft, die irgendwie hilft, ne? Sich mal irgendwie trauen dahin, wo es wehtut oder so und auch mal schwierige Gespräche suchen. Aber letzten Endes ist, glaube ich, viel Learning on the Job. Also ich hatte 5 Jahre, war ich Angestellter, da habe ich gewisse Dinge gesehen, die mir gefallen haben und nicht gefallen haben als geführte Person. Daraus habe ich dann meine Basis erstmal gelegt und dann iterieren. Also ich versuche irgendwie immer so das zu machen, wie ich es für richtig halte, aber wenn ich dann das Feedback komme, so ist es nicht. Also ich bin definitiv jetzt eine andere Führungsperson, als ich vor 2 oder vor 5 Jahren war, als ich angefangen habe. Und so entwickle ich mich weiter oder passe mich auch immer den Umständen an. Also ich glaube, das Allerwichtigste, wenn man eine Sache nimmt, ist es Kommunikation. Also irgendwie nach außen selber zu kommunizieren immer viel und auch zu erklären, warum man das Dinge tut. Und aber auch dann einzufordern und hoffentlich auch mit der Kultur, die zu haben, dass Leute einem selber das Feedback geben und kommunizieren, wenn irgendwas nicht läuft, damit man sich verbessern kann. Also ich mache jede Woche irgendeinen Fehler und dann manchmal weiß man selber, wenn man es gesagt hat und manchmal kriegt man es dann gespielt und dann mache ich es beim nächsten Mal besser.
Ja, das finde ich ganz toll. Also ich glaube, dass das total positiv ist, wenn das auch vom Top-Management so gesehen wird, weil das Thema Fehlerkultur und auch das Thema Feedbackkultur ist was, glaube ich, in Veränderungsprozessen immer wieder hilft, jeden quasi auch in der Veränderung sozusagen bestmöglich zu integrieren oder zu verstehen, was beschäftigt dich gerade? Was macht dir Angst? Oder was hemmt dich jetzt gerade? Oder welche Überforderung siehst du gerade in der Gesamtorganisation oder bei Kooperationspartnern? Und ich glaube, auch da nochmal auch voranzugehen, zu sagen, okay, wir müssen gerade bei Veränderung auch innovativ bleiben und Innovation hat immer mit Unsicherheit zu tun, weil wir nicht wissen, ob es aufgeht, weil wir dann noch keine Routine mit haben, ist es total schön, wenn das von oben gelebt wird. Wie erlebst du das bei deinen Führungskräften, mit denen du arbeitest in der Organisation? Und wie machen die das? Sind die ähnlich oder worin besteht da die Unterschiedlichkeit? Oder das finde ich auch nochmal total spannend zu sehen, so wie du das so für dich betrachtest.
Ja, ich glaube, grundsätzlich wahrscheinlich jeder irgendwie anders. Also also auf einem sehr granularen Level sowieso. Aber es gibt ja auch irgendwie welche, wir haben schon mal so einen 16-Personality-Test gemacht oder ich denke jetzt auch viel in so einem, ich glaube, das heißt DISC-Modell, irgendwie mit Rot, Gelb, Grün, Blau, wie Leute halt so ticken. Und je nachdem, wie so deine Art ist, du kannst dich natürlich in vielen Punkten entwickeln und anpassen, aber in Stresssituationen fällst du oft so auf irgendeinen Default zurück und dann das ist so die Basis. Und da ist natürlich jeder anders, wie er oder sie führt. Und ich glaube, manche Leute passen, also manche Führungsstile passen halt auch gut auf gewisse Mitarbeitende und manche auch gar nicht. Also wenn du jetzt wahrscheinlich in einem Team die Führungsleute einfach tauscht, dann funktionieren vielleicht beide Teams nicht mehr so gut.
Ja.
Aber es gibt so ein paar Sachen, die, glaube ich, ganz wichtig sind, worauf ich achte, ist so zum Beispiel, dass die Leute One-on-Ones halt mit ihren Mitarbeitenden haben, weil ich merke das bei mir, dass das so die Safe Zone ist, 45 Minuten einmal die Woche, wo erstens alle Probleme angesprochen werden können, aber wo die Leute mir auch einfach, das ist deren Meeting, also ich sag das auch wirklich nur ab, wenn ich irgendwie auf Messe bin und oder irgendwie der Investor einmal im Jahr kommt und das gar nicht anders geht als an dem Tag, dann verschieben wir es vielleicht, aber ansonsten ist das Meeting für die Mitarbeitenden und das, also ich empfehle das auch allen, dass sie das mit ihren machen. Das kann halt jeder selber irgendwie machen, aber so, keine Ahnung, dann lernen wir halt voneinander. Dann sagt der eine, das funktioniert gut bei mir und so ein bisschen hat jeder sein Ziel. Also bei uns ist ganz klar so, dass nicht jeder alles gleich macht, wie geführt wird. Aber muss ja auch nicht, ne? Und jeder muss da auch irgendwie auch seinen Weg finden und für die den Weg, der für die Mitarbeitenden am besten ist in seinem Team.
Ja.
Aber.
Ja, glaube ich auch. Ja, toll. Vielen Dank, Alex, dafür deine Perspektive und wie du das siehst oder wie ihr das auch bei euch erlebt und umsetzt und da auch so als Führungskraft nahbar zu sein und auch einfach Zeit als ja sehr kostbares Gut zu investieren und auch regelmäßig zu investieren, trägt einfach auch ein, da nah dran zu sein, auch wertschätzend miteinander zu arbeiten, ne? Und ich glaube, dass das ganz spannend ist. Jetzt sind wir schon am Ende des Gesprächs angekommen, Alex. Und ich habe mal so eine Frage nochmal am Ende, die ich stellen möchte. Gibt es so aus deiner Perspektive, auch aus deiner Lernkurve der letzten Jahre, so gerade im Bereich Scale-Up, Startup-Bereich, was du ja einfach empfehlen kannst für den Umgang mit Veränderungen? Also was ist so, sind so deine, vielleicht so deine zwei Life-Hacks, ja, die du empfehlen kannst, um mit diesen Dynamiken umzugehen, die einfach auch so, ja, gerade im Scale-Up- und Startup-Bereich so typisch sind, aber die in anderen Organisationen einfach sehr große Herausforderungen initiiert, weil das von der Unternehmen, die Unternehmen sozusagen von ihrer Kultur einfach das gar nicht so kennen, diese Schnelligkeit der Veränderung. Gibt es so Punkte, die du da vielleicht teilen kannst mit uns?
Ja, also es ist natürlich immer schwierig, Dinge in kleinen Worten zusammenzufassen, aber ich glaube, Kommunikation ist das Wichtigste und ich habe mal irgendwann den Satz gehört, wenn du denkst, du hast Dinge dreimal zu oft schon gesagt, hast du es dreimal zu selten gesagt, wenn du irgendwie Veränderungen einführen willst. Und das glaube ich, ist so ein bisschen so eine platte Aussage, zu zeigen, wie wichtig es ist, bei Veränderungen, die kommunikativ zu begleiten. Also als wir vielleicht zu viert waren, da haben wir einmal zu viert gesagt, wir ändern das jetzt so und dann war das dann und jeder hat das durchgezogen. Aber bei 50 Leuten sind schon mal, wie kriegt man schon mal alle 50 gleichzeitig erreicht? Gleichzeitig bei der gleichen Aufmerksamkeit. Dann ist mal jemand im Urlaub, mal ist jemand krank, mal liest jemand die E-Mails nicht so richtig, weil sie gestresst sind. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei Veränderungen, die kommunikativ mit eigentlich viel mehr Aufwand zu begleiten, als man denkt. Ja? Und da hilft mir dieser Satz eben, wenn ich denke, ich habe es dreimal zu oft gesagt, habe ich es dreimal zu selten gesagt. Ich sage es quasi so oft, dass es mir schon aus den Ohren raushängt. Und dann wiederhole ich es quasi noch ein, zwei Mal und dann, so, es dauert halt auch alles. Ne? Ich glaube, je mehr Leute einer Veränderung unterworfen sind, desto länger dauert es, bis alle sie bis alle sie intuitiv drin haben und auch bis sie dann quasi wirklich umgesetzt ist und auch gelebt wird. Und ich glaube, da hilft einfach, um das zu beschleunigen, auch erklären, warum, ja, fürs große Ganze.
Also vielen, vielen Dank, Alex, für die unterschiedlichen Perspektiven, die du heute aufgefächert hast. Die fand ich total spannend und auch, glaube ich, für viele nochmal bereichernd zu sehen, ne? Wie funktioniert das in so Scale-Up-Unternehmen, die doch anders ticken. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst und dass du dir die Zeit genommen hast, weil das einfach so das, ja, wie wir gerade schon gehört haben, so eins der kostbarsten Güter ist, was man im Menschenleben zur Verfügung hat. Und ich drücke euch für die Unternehmung fest die Daumen, dass es weiterhin so toll weitergeht mit euch und dass ihr weiterhin ja einfach so eine tolle Technologie entwickelt aus dem Ruhrgebiet in die Welt. Davon darf es mehr geben und von daher freue ich mich da mit dir heute sprechen zu dürfen. Und alles, alles Gute, Alex, bis bald.
Dankeschön, bis bald.
Ja, auch das Gespräch mit Alex durfte ich mir gerade nochmal anhören und habe da für mich so 4 zentrale Learnings identifiziert, die ich gerne mit dir teilen möchte. Einmal betont Alex ganz klar so, dass die Bedeutung intrinsischer Motivation und der ja notwendigen Energie, die vorliegen muss. Und das finde ich ganz spannend, nämlich, dass es quasi gerade bei diesen dynamischen Startups darum geht, diese intrinsische Motivation und diese Energie quasi schon per Einstellung einzukaufen quasi und dass man sozusagen auch weiterhin diese Energie, intrinsische Motivation und Energie während der Veränderung und der Veränderungsprozesse innerhalb dieser Scale-Up-Phase aufrechterhalten muss. Und das fand ich auch ganz spannend zu sagen, ich gucke da schon ganz klar im Recruiting drauf, wen hole ich mir hier rein und mit welcher intrinsischen Motivation und auch Energie ist diese Person ausgestattet. Das Zweite, was ich mitgenommen habe, ist so das Thema, eine Kultur der Eigenverantwortung zu stärken. Und da konnte man sozusagen auch sehen, dass im Bewerbungsprozess darauf geachtet wird, sicherzustellen, dass die neuen Teammitglieder die notwendige Energie und den Willen haben, Herausforderungen zu meistern und dass sie auch sozusagen Lust haben, Entscheidungen zu tätigen, dass sie Lust haben, Eigenverantwortung zu leben. Das sozusagen auch eine notwendige Voraussetzung ist, um in so einem sehr innovativen technologischen Umfeld die ganzen Möglichkeitsräume zu erkennen und auch mit eigenen Ideen konkret auch in die Gestaltung und Umsetzung zu bringen. Das fand ich auch total spannend, dass das Alex betont hat. Der dritte Punkt, den kennen wir von dem ein oder anderen Gespräch und unterstreicht auch nochmal so das Thema Kommunikation als Schlüssel. Denn für Alex ist es total entscheidend, für den Erfolg von Veränderungsprozessen eine gute Kommunikation hervorzuheben, um einfach auch immer wieder begleitend allen Mitarbeitenden zu zeigen und auch sicherzustellen, dass jeder gut informiert ist und auch versteht, warum die Veränderung initiiert wird, sodass darüber dann jetzt kein Abfall beispielsweise der Energie stattfindet. Und der vierte Punkt, den ich total super fand, war das Thema Anpassungsfähigkeit und Feedbackkultur. Also dass es wichtig ist, gerade als Führungskräfte immer sich wieder auf neue Gegebenheiten anpassen zu können und auch das zu erlernen, sich immer wieder neu auch zu hinterfragen, auch kritisch zu hinterfragen. Und da hilft natürlich auch Eigenreflexion, aber auch sozusagen das Feedback der Kolleginnen und Kollegen, der Belegschaft, der Kunden, um sich darüber dann auch einfach kontinuierlich weiterzuentwickeln, um immer wieder den Anforderungen gerecht werden zu können, um am Markt sozusagen weiterhin zu punkten. Und das waren irgendwie, finde ich, 4 ganz spannende Bereiche, die Alex betont hat. Und das sind auch so meine Highlights aus dem Gespräch. Und ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Ich werde nächste Woche ein Interview teilen, was ich mit der Amelie Wiedemann, Frau Dr. Amelie Wiedemann durchgeführt habe. Sie ist auch Gründerin und sie ist Co-CEO. Das ist, finde ich, auch nochmal ganz spannend. Also wenn man sich die CEO-Position quasi teilt und was sie sozusagen erlebt hat in den letzten Jahren und was wir auch da nochmal lernen können für ein erfolgreiches, zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Darauf könnt ihr gespannt sein und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.